Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. So Jens, Happy New Year wünsche ich dir.
Happy New Year, haben wir uns im Schnee hier hingekämpft für unsere Zuhörer.
Ja, das Verrückte ist ja, meine Tochter ist jetzt 7 Jahre alt und ich glaube, sie hat das zweite Mal jetzt so richtig viel Schnee gesehen. Also das ist ja nur noch selten, dass wir irgendwie
sonst nur auf deinem Küchentisch, ne?
Ja, genau. Zwischen den Kreditkarten. Ja, also völlig crazy, wenn man sieht irgendwie auch wie schlecht manche Menschen darauf vorbereitet sind, also wie schlecht manche Menschen fahren. Ich war gestern Abend lange unterwegs. Man hat das Gefühl, der ein oder andere hat auch nicht mehr das, ja, wie soll ich sagen, so diese Experience, dass man eben vorsichtig fahren muss, weil selbst wenn du ein Auto hast, was ja heutzutage auch nicht so selten ist, was Winterreifen hat, einen Allradantrieb hat, eine Sache hast du halt nicht. Du hast halt kein besseres oder kein schnelleres Bremsen durch Allradantrieb oder Winterreifen.
Besser ist noch in der Schanze, gestern, wie es so geschneit hat, ich war es noch besorgt, da steht so ein SUV-Coupé, Tralala 63 irgendwas Mercedes mit fetten Sommerpellen.
Ja, super.
So. Ne? Da hat dann die Leasingrate nicht mehr, waren die Winterreifen nicht mehr inkludiert.
Nee, die gab es nicht in 22 Zoll und deshalb hat er dann gesagt, dann lasse ich das.
Ich habe auch 21 Zoll Winterreifen in meinem Volvo.
Wahnsinn. Okay.
Ja. Continental Winter.
Ich war auf jeden Fall gestern und auch heute habe ich ja kurz ein Video gepostet, also heute, wenn wir aufnehmen, Samstag, mit der G-Klasse unterwegs, mit dem G580 und der geht extrem, also ist ja wie zu erwarten, der geht super durch den Schnee, natürlich auch mit Winterreifen und gibt einem wirklich ein gutes Fahrgefühl. Ich bin sonst auch eher der absolut, also ich bin der auf der Autobahn dann überholt wird tatsächlich, weil ich halt auch weiß, wie das ist, wenn ein Auto sich eine Seite aussucht, das musst du halt erstmal einfangen können, beziehungsweise die Regelsysteme funktionieren dann hoffentlich gut, aber auch da, eine Sache hat mich gestern dann tatsächlich genervt, als ich losgefahren bin, zeigt er dir halt an, dass dein Abstandsregeltempomat und so nicht funktioniert. Das ist auch normal, wenn der Schnee bedeckt ist, weil dann der Radarsensor, der vorne ja hinterm Stern ist, nicht so richtig präzise funktionieren kann. Dann schaltet er sich halt ab, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich kann ja auch ohne fahren. Aber, und das ist das Ärgerliche, das gab es auch mal beheizt, wenn ich mich nicht irre. Das ist halt jetzt nicht mehr. Also es sind halt keine Heizdrähte mehr drin und so ist es halt, wenn das Ding zu ist, ist es halt zu, es wird dann auch nie wieder frei beim Fahren. Das heißt, man muss das auf jeden Fall vor der Fahrt freilegen, wenn man denn die Assistenzsysteme so nutzen möchte, wie man sie nutzen kann.
Meistens ich bin heute Morgen mit Moja ja hierher gefahren und war überrascht, wie spurtreu so ein Moja fährt. Das ist ja irgendwie Basis ein VW Crafter, glaube ich, ne?
Ja, würde ich sagen,
ja. Von der Größe.
Ja.
Und ist ja elektrisch. Und das Ding, also der ist krass, kein bisschen gerutscht, gar nichts. Mhm. Und vorne, weil es geschneit hat, die Frontmaske, da war so Schnee vor. So ganz leicht. Und jedes Mal, wenn der stehen blieb, fing es wie wir an zu piepen, weil wahrscheinlich irgendwelche Parksensoren zugeschneit waren.
Ach so, ja, klar. Ja, klar. Ja, also schon, also das Wetter ist hier schon etwas herausfordernd, aber es macht ja Spaß. Also ich freue mich auf jeden Fall, gleich noch eine Runde zu drehen und dich dann nach Hause zu bringen und dir mal zu zeigen, wie cool das ist. Wenn du mit so einem Geländewagen auch über etwas, im Zweifel verschneitere Straßen fahren kannst.
Ja. Hier ist hier alles schön eingeschneit. Ich hatte heute Morgen auch ein Bild gepostet, wie ich hierher gekommen bin, dass heute keine Probefahrten stattfinden.
Ja, kein Wunder. Allein deine Auffahrt hier ist ja schon ziemlich zugeschneit. Weiß ich nicht. Also das ist ja sicherlich kein Probefahrtwetter. Da kann man ein Auto auch wirklich schlecht testen. Was mich übrigens, das kennt bestimmt auch der ein oder andere, was mich immer nervt im Winter, wenn du ein Schiebedach hast oder auch so Glasdächer, wenn sich zwischen den Schienen so leicht Eis vereist und du dadurch Geräusche hast im Dach. weil das ja häufig dann sich genau in diese Toleranzen setzt, die normalerweise gegeneinander arbeiten. Ist normal, ne? Aber ist halt nicht schön.
Muss ein Mini Goodwood fahren, den gab es nicht mit Schiebedach wegen dem Kaschmirhimmel. Der knackt auch nichts.
Ist auch geil. Es gab ihn nicht mit Schiebedach, weil der hat ja einen Kaschmirhimmel.
Genau, hat ja einen Kaschmirhimmel innen drin. Geil, ne? Echt cool eigentlich, oder? Man hätte ja gesagt, okay, so ein Vollausstatter schön mit dem Glasdach. Nee.
Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ein Extra für mich verzichtbar ist, ist es ein Glasdach. Ich mache das so gut wie nie auf. Also ich brauche das tatsächlich nicht unbedingt. Ich fühle mich auch im Auto dadurch nicht irgendwie, keine Ahnung, luftiger.
Beim ersten Smart war das ganz geil gemacht. Da war das ja Teil des Konzepts.
Ja, ja, genau.
Dass du dieses Kunststoffglasdach hast, mehr oder weniger. Und dadurch ein unglaubliches Raumgefühl in dem Ding hast. Ne?
Ja, also ja, der hatte ja auch gar keinen richtigen Dachhimmel, weißt du, wie ich meine?
Nee. Genau. Der hat nur an der Seite eine Kunststoffleiste gehabt.
Genau.
Und oben so eine. Und dann haben die haben sie irgendwann nachgerüstet. Am Anfang waren die da gar nicht drin. Du hast ja Seiten-Airbag.
Ja.
Und dann wurden irgendwann so Kunststoffkissen nachgerüstet, die oben in die Zelle reingeklebt wurden. Kannst du dich erinnern?
Da waren so Dreiecke.
So wahrscheinlich, wenn der Airbag rauskommt, du mit dem Kopf dann dagegen schlägst. Und am Anfang war das aber nicht. Es wurde nachgerüstet alles.
Ich finde, das war sowieso eines der Autos, bei denen das allererste Mal so war. Und heute hat man das bei moderneren Autos häufiger, dass immer während der laufenden Serie Dinge nachgebessert wurden, aber auch die Leute mitgenommen wurden, die es damals ohne gekauft haben. Also wie zum Beispiel dieses Polster im Sitz und so weiter, ne?
Da war permanent irgendwas neu.
Genau.
Das Polster im Sitz habe ich sofort wieder rausreißen lassen, das Zusätzliche,
ja.
Weil dieses mit dem Netz sah ja viel besser aus. Das Wasser sah nämlich wie gefrickelt aus hinterher mit diesem Polsterwasser,
okay.
Das so reingesteckt worden ist. Das war bei mir gar nicht drin. Aber du hast diese ganzen kleinen Add-ons, dann haben sie die Software permanent.
Genau.
Wurde sie angeschrieben, neue Software, bitte kommen Sie vorbei.
Genau, also man ist mit einer 75%-Lösung gestartet in den Markt, ne?
Ja.
Muss man halt sagen.
Und was unheimlich viel gebracht hat, ich kann mich erinnern, dann gab es plötzlich eine neue Getriebesoftware, wo dann plötzlich hat der ultra weich geschaltet hinterher.
Mhm.
Das ist so. Und am Anfang war das so ein bisschen ruppiger.
Also,
Wobei du, ganz lustig, diese ersten Smarts, also ich hatte ihn ja direkt seit Anfang an, du konntest die mit Gaspedal lupfen, mega geil schalten.
Ja.
Du konntest den schalten, weil in dem Testbericht war immer, ja, und dann, die haben dann die Gänge durchgerissen, natürlich hat er einen Bocksprünge gemacht, der Wagen. Wenn du aber ganz leicht vom Gas gegangen bist, während du geschaltet hast mit der Wippe. Du konntest ihn schalten, also ich konnte ihn so fahren, dass du nicht gemerkt hast, dass ich geschalten
habe. Klar, aber dazu brauchst du natürlich ein bisschen Erfahrung. Und ich glaube, das ist damals heute häufig so gewesen, wenn jemand sich für einen Smart interessiert hat und hat den Probe gefahren, dann brauchtest du als Verkäufer so ein bisschen die Überzeugungskraft. Achtung, dafür kann man ein Gefühl entwickeln, dann ist das nicht mehr so. Weil klar, wenn du als erstes losfährst, wirst du wahrscheinlich so das Gefühl haben, das ist aber ein ätzendes Schalten. Ne?
Wie ein Rodeo.
So. Ja, genau. Ja, das war ja auch wirklich das war eigentlich, muss man sagen, der einzige richtige Kritikpunkt an dem Auto damals. Alles andere war im Zweifel Konzept.
Ja, aber auch das Kritikpunkt von, also es ging ja anders. Du konntest ihn ja so fahren, dass du es nicht gemerkt hast.
Ja, aber du musstest ja selbst bei der Automatik, also wenn du ihn auf Automatik stellst quasi, musstest du ja auch ein bisschen vom Gas geben, wenn du weißt, er schaltet jetzt, ne?
Ja,
so, genau. Mich hat das auch.
Aber die Automatik war ja nicht Serie. War ja
kein Extra. Das war ein Extra. Ne?
Im Limited 1 war die Serie damals, sonst war es ein Extra, dieser kleine Knopf an der Seite.
Genau. Ja.
Geiles Ding.
Ja, musste ich auch noch mal dran denken, als ich die Kommentare gelesen habe zum Podcast vom Dacia Logan. Super interessant, abgesehen davon, dass ich mir den auch nochmal angehört habe und echt lachen musste, weil manche Sachen, bin ich mir dann immer nicht sicher, bleiben die in der Produktion drin oder nicht. Und es war ja so witzig, wie Lukas gesagt hat, jetzt bin ich aus dem Konzept. Ich sage ja, ich weiß auch warum, weil ich dich die ganze Zeit angucke, weil du gerade gesagt hast, dass das Auto sehr erfolgreich war in Nordkorea, weißt du?
Ja.
Und wir dann alle gelacht haben so. Aber da waren halt einige Kommentare dabei, die gesagt haben, ja, man muss das Auto ja nicht mögen, aber er ist halt und eine Idee, die sehr gut war, die mittlerweile verloren gegangen ist, nämlich ein Auto, mit dem man einfach und günstig von A nach B fahren kann. Und da fällt dir ja heute, wenn du nachdenkst, nicht mehr viel ein. Ja, also bei einfach vielleicht noch, aber bei günstig hört es halt schon auf, weil diese Fahrzeugklasse, und man müsste jetzt mal ausrechnen, du hast doch immer so eine coole, du hast doch irgendwie eine Seite, wo du ausrechnen kannst, wie viel sind diese 7.200 Euro heute? Ne? Und jetzt müsstest du mal gucken, wenn du das jetzt umrechnest, damals waren das 7.200 Euro vor 20 Jahren, wie viel sind es heute?
Wahrscheinlich so um die 12.000.
11 oder 12, so. Was gibt es denn noch für 11 oder 12.000?
Nichts. Gar nichts.
Also gibt es dann hier zum Beispiel dieser...
So ein Axi, dieser, haben hier so ein Moped
auch. Oder dieser Insta, was kostet der? Weißt du, was ich meine?
Kostet über
20.
Nein. Kostet 20.
Bist du sicher?
Ja.
Naja, und das ist es eben, ne? Also...
Die Hersteller sagen ja alle, es ging nicht anders wegen Assistenzsystemen. Ist aber auch zum Teil auch vorgeschoben. Es gibt tatsächlich unter 20.000 Euro eigentlich keine Autos zu kaufen.
Okay. Ja. Ja, crazy. Und ob dann eben die Lösung ist, diese Citroën Ami. Gibt es den Citroën Ami eigentlich in Deutschland offiziell oder gibt es ihn nur als Opel?
Nee, den gibt es ja auch in Deutschland. Ja? Als Fiat Topolino gibt es ihn ja auch.
Ja, ja.
Das sind ja keine Autos.
Nee.
Das hat ja mit Autofahren nichts zu tun. Wenn dir da hier in, sagen wir, hier ein LKW macht einen Abbiegefehler in der Stadt und fährt dir mit 50 in die Seite rein, dann bist du Matsch.
Ja, mit 50
Euro wegen Japan. Das ist ja nur so, das ist ja wie so eine Mopetta, Brütsch-Mopetta, weißt du, wie so ein verkleideter, ist ja gut gemeint, aber so richtig geil ist es nicht.
Ja, gut, man sieht es ja auch nicht oft, ne? Also hier so nicht. Ich habe in Spanien, das fand ich ganz geil, da war der Nachbarsjunge in Spanien bei meinen Verwandten, der hatte, und ich weiß nicht, wie da das Eingangsalter ist, der sah noch jünger aus als 16, der hatte auch so ein, wie heißen die Autos, Leichtkraftauto, hätte ich fast gesagt, auf jeden Fall von dieser französischen Marke, ich glaube, sind das iCham? Ich glaube, ja. Und der war dann halt aber ganz geil, so in schwarz, dann hatte er so schwarze Felgen, also er war von außen auch so ein bisschen auf böse gemacht und der war immer ganz happy, dass er mit dem Auto da rumfahren konnte. Wäre ich im Zweifel wahrscheinlich mit 15 oder 16 auch gewesen. Ja, nur fragt man sich dann immer auf so einer Insel, die sowieso klein ist, wo du alles fußläufig erreichen kannst. Naja, deshalb habe ich da auch ein Twingo. Das ist das richtige Auto dafür. Ja, Jens, wie sieht's aus, Twingo? Passiert da was mit dem Gelben?
Wie soll das denn passieren?
Weiß nicht. Bleibt der, geht der?
Weiß ich nicht.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt.
Nichts Genaues weiß man nicht.
Nichts Genaues weiß man nicht. Und mit dem Mini, weißt du da was?
Ich hab den ja mal... Welchen Mini?
Gibt's hier nicht einen Mini? Den Goodwood?
Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen.
Okay.
Der Goodwood... Ja, weiß ich nicht, kann ich sagen. Ich sag mal nichts.
Du sagst mal nichts.
Ne? Ich sag mal nur, wahrscheinlich ist zunächst der Fiat Riva zu verkaufen.
Und ich sag mal nur, die Faszination dieses Mini Goodwood, wenn man den hier so stehen sieht und wenn man sich da reinsetzt und wirklich nochmal immer wieder auf Details achtet, dann denkt man, ja, so muss halt so ein Mini sein, damit man ihn für die Ewigkeit behält. Weil diese Anfassqualität im Innenraum bis hin zu diesen ja auch teilweise unsichtbaren Stellen wie die Mittelkonsole, das Unterteil, was dann zweifarbig beledert ist, also einmal hell und einmal in schwarzem Leder zusätzlich, also du schlägst schon lang hin, was die damals für einen Aufwand gegangen sind für dieses Auto.
Wahnsinn, ja, erstmal hat ja der Rolls-Royce-Designer das den Innenraum designt und dann wurden die spezifischen Teile auch bei Rolls-Royce gefertigt. Mhm. Und dann wurde das alles zusammengesteckt und dann war es zu teuer hinterher, um tatsächlich ein Erfolg zu sein. Ja, wenn du überlegst, okay. Neupreis, also nackter Neupreis waren 46.900 Euro, ohne Extras. Mhm. Der hatte schon eine Top-Ausstattung, aber er hat dann hier noch Navi, Multimedia, blub mit Telefon, Automatik, diese ganz, ganz einfach getönten Scheiben hin, das ist Sonnenschutz und schon bist du bei 50.000. Man muss sich aber,
ja.
Heute sagt man, okay, 50.000 Euro, kannst du ja auch einen Opel Mokka GSE verkaufen, ne? Kostet auch 50, ne? Mit den Rallye gehen.
Ja,
siehst du. Okay, zurückgespult. Nee, aber 2012, 50.000, du musst halt überlegen, das Topmodell war eigentlich ein Cooper S. Und der Listenpreis waren 23.700.
So, und den hast du aber auch mit Leder bekommen und mit dies genau. bekommen und so, mit das bekommen.
Das heißt,
und dann kostet der nachher 32 oder 33.
Wenn mit, überhaupt.
Ne?
Ja. Genau. Und jetzt kostet der aber 50.000.
Ja.
Und da war zwar kein Erfolg. Also das stand wie Blei in Deutschland in den Showroom und wurden dann irgendwie als Tageszulassung und mit, das ist halt irgendein Mitarbeiter 2000 Kilometer gefahren, dann wurden die halt für 36.000 verbimmelt hinterher so.
Ja,
das war, ich habe mich da jetzt mit Stefan drüber und dann genauso war es, weil er damals bei BMW in Frankfurt gearbeitet hat und genauso einen dann fahren durfte. Und dann wurden die so, ne, weil hat ja keiner gekauft für 50.000 Euro. Aber wenn du dir diesen Aufwand, diesen Innenraum mal genau anguckst, das ist ja auch vollkommen krank.
Und,
die müssen ja so ein Ding komplett, also entweder waren, ich weiß gar nicht, wie die ihn produziert haben, entweder haben die einen zerlegt wieder oder sie haben alle Teile einzeln, bevor es überhaupt zusammengebaut worden ist, das musste alles per Hand beledert werden. Wenn du die Nähte in den Türen allein siehst, auf den, das ist so geil, das ist alles perfekt genäht, perfekt gemacht.
Und, weißt
und dann ist ja die Lackfarbe außen, kannst du, ist ja auch eine eigene. Ist ja Saphir Schwarz Metallic von Rolls-Royce oder Reef Blue, habe ich aber noch nie einen gesehen. Das ist ein dunkles Blau, was in der Sonne so einen Stich hat, so einen lila Stich, so einen ganz leichten.
Boah, ist aber auch geil.
Und wenn du über Le Parking, über die französische Seite gehst, da findest du einen Reef Blauen irgendwo in Frankreich. Und in Frankreich steht da noch einer, die wollen aber auch 40.000 Euro haben, mit nur 3.000 Kilometern.
Ah, okay, cool.
Aber gibt auch europaweit, gibt es irgendwie 8 oder 9 Stück, mehr gibt es gar nicht zu kaufen.
Ja, und weißt du, woran das liegt, dass die Autos, und das ist ja so ein, ja, da muss man sich wirklich permanent hinterfragen. Damals war es halt so, dass man nach vorne geblickt hat und gesagt hat, naja, kommt das nächste Sondermodell oder kommt das nächste dies und kommt das nächste das. Aber solche Art und Weise, wie das hier an den Tag gelegt wurde, das gibt es heute nicht mehr. Also das macht heute kein Hersteller mehr, dass er so einen manuellen Aufwand eingeht für ein eigentlich, naja, ich will nicht sagen Brot- und Butter-Auto, was dadurch ja noch viel, viel teurer wird, gibt es einfach nicht. Also es gibt diese Beispiele nicht mehr. Und damals hat man halt immer gedacht, ja, höher, weiter, schneller und war in genau dem Modus unterwegs. Ja, und heute weiß es halt besser.
Ja, und genau in der Zeit gab es ja auch den Aston Martin auf Toyota IQ-Basis, den Cygnet oder Signet oder wie man das nennen will. Mhm. Selbst der war ein Sonderangebot. Der war ja richtig teuer, aber der hat nur 38 gekostet. Und das, aber du musst das dann damals im Vergleich sehen, auch 38, wenn ich für 23,7 schon Cooper S gekriegt habe, das ist ja Quatsch. So, ne?
Der, ja, und heute ist der Aston Martin für Kenner eigentlich ein interessantes Auto. Also wäre aus meiner Sicht auch eine Future Classic Folge wert.
Total cool.
Nur der. Ja. Wir haben ja über den IQ schon gesprochen. Aber für die Kenner, für diejenigen, die nicht Kenner sind und die sehen so ein Auto in der Stadt stehen, die denken, was ist denn das für ein, wer hat denn da irgendwie,
wer hat denn da
mal so richtig
gemacht? Die haben ja auch den Innenraum komplett rausgenommen, alles beledert und so weiter und wieder zusammengebaut. Ne?
Ja.
Und da, der Produktionsaufwand, auch der Dachhimmel ist ja aus Kaschmir bei dem, bei dem Goodwood. Und auch die Sonnenblenden sind in diesem Kaschmir bezogen. So, du guckst dir das an, denkst und fühlst so drüber und denkst dir, Alter, ist das geil.
Ja,
das und dann diese Lammwoll-Rugs, also diese Teppiche, die 3 Zentimeter hoch sind, wo du mit Schuhen gar nicht rein kannst.
Eigentlich,
weil so, die haben es auf die Spitze getrieben. Und auch das, die Instrumente, eigene Instrumente mit Rolls-Royce-Grafik und so weiter. Ne?
Ja.
Das ist schon,
ja, schon ein Auto zum Verlieben und zum Behalten.
Ja, so. Weil im Fokus haben sie damals geschrieben, das Rolls-Royce beibot.
Ja, witzig, dass du das so sagst, weil ich habe dieses Wochenende, nee, das vergangene Wochenende, also irgendwann die Tage, als ich unterwegs war, es war ja gar nicht Wochenende, wir haben ja gerade Silvester hinter uns, jetzt ist Wochenende. Auf jeden Fall habe ich hier so ein Rolls-Royce und der war unfassbar hässlich in meiner Wahrnehmung, so ein SUV gesehen, diesen Cullinan heißt der, glaube ich, mit so ganz, also wirklich, du wunderst dich, warum macht man Tagfahrlichter so hässlich? Also Tagfahrlichter ist ja das Erste, was du von einem Auto siehst, auch schon aus der Entfernung. Und dann siehst du so ein Riesen-SUV irgendwie ankommen, der Tagfahrlichter hat, die einfach nur ein rechter Winkel sind, gleich lang gefühlt, horizontal und vertikal. Und also guckt euch das mal im Internet an, wirklich sieht echt nicht gut aus. Und dann so ein SUV, der dann diesen, auch gefühlt, sieht das auch gebastelt aus, diesen Rolls-Royce-Grill ja quasi vertikal in die Karosserie integriert hat. Sorry, ey, das ist wirklich, ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, naja, Rolls-Royce ist schon sehr eigen, hat auch ein eigenständiges Design und ist auch irgendwie erwartbar. Muss man nicht mögen, aber hat einen gewissen Kult. Aber dieses SUV-Geschichte, manchmal siehst du Sachen, wo du sagst, richtig geil ist das Auto trotzdem nicht, ne? Nur weil er teuer ist.
Nee.
So, also, und irgendwie kannst du dir, und da habe ich neulich mal so, du hast irgendwie so einen Spruch gemacht mit Rapperkiste, ne? Bei als wir über den Spectra gesprochen haben. Und da habe ich auch nur gedacht, wer fährt so ein Auto? Also, das ist ja weder hübsch noch schön. Ja, das ist irgendwie luxuriös, kann aber auch nicht so richtig was. Ja, weiß nicht, irgendwie. Das leuchtet mir nicht ein. Für mich ist, wenn ist für mich ein Rolls-Royce wirklich eine Limousine oder ein Coupé, aber ein SUV von Rolls-Royce, das ist, vielleicht bin ich da auch irgendwie zu altbacken, aber das schockt nicht. Das macht den Markenkern irgendwie kaputt. Das hat es nicht gegeben. Da kann man ja vielleicht noch, auch da, ne, von Lamborghini gibt es natürlich auch den ja, Geländewagen ist das ja nicht, das ist ja eher
Urus.
Genau, da gibt es ja eher ein SUV. Aber da kann man ja immer noch sagen, ja, das ist dann der Nachfolger, das LM002.
Im was Leben natürlich nicht.
Auch nur Schwachsinn ist.
Im Leben nicht. Der Urus ist doch auch ein verkleideter Audi.
Ja, ja, ja.
Was ist das, SQ8 oder was ist da drunter, ne?
Whatever, ja. Ja, ja, genau. Ja. Naja. Also war auch witzig, ich habe neulich zu meine Tochter, das ist ja auch so, wenn du eine Tochter hast, die 7 Jahre alt ist, die dann schon so das ein oder andere Lied hört, dann ist ja für sie dieses Thema Lambo auch schon belegt. Ne? Und dann sage ich neulich zu ihr, guck mal, Spatz, da steht ein Lambo und da war halt so ein Urus und sie so, das ist kein Lambo, weißt du weißt, was ich meine, weißt du, so, das ist in Kinderaugen ist das kein Lambo. Ja, auf jeden Fall habe ich dir noch ein schönes Auto geschickt, da habe ich ja mich gefreut, dass du mir an Neujahr sogar, dann noch gesagt hast, Mensch, wenn der rostfrei ist, kaufen in Spanien ein ganz früher Seat Panda, Achtung, Sondermodell, und das finde ich irgendwie strange, Seat Panda Bavaria, ja, der dann auch noch, das habe ich dann einem wunderbaren Artikel entnommen, der dann auch noch die Basis Version darstellt. Also das war für mich irgendwie so ein bisschen strange zu sagen, ein Seat Panda heißt Bavaria und ist dann auch noch die Standardversion. Naja. Schöner Bericht übrigens nachzulesen im Walter Magazin online. 40 Jahre Seat Panda. Die tolle Kiste aus Spanien. Weil die ja da auch tatsächlich in Lizenz gebaut wurden. Und die ersten Panda, also die meisten von euch kennen ja dann den Seat Marbella. Klar, das war dann quasi der Nachfolger. Aber die ersten Seat Panda sind optisch im Grunde wirklich ein Fiat Panda, ne?
Das ist kein Unterschied. Doch, die haben so eine Verkleidung über den Hinterrädern gehabt.
Ah, das ist okay.
Normalerweise offen und gerade.
Ah, okay.
Und die haben hier so ein Kunststoffteil drin, sodass es hinten ein runder Radlauf wird. Kannst du wahrscheinlich auch rausnehmen.
Ach was, okay.
Und dann hatten die so eine kleine Radkappe. Die hatten die Fiats auch nie.
Ja, auf der Stahlfelge, ja, ne?
Leider hat der Braune aber wahrscheinlich irgendwie mal einen Fronttreffer gehabt, deshalb ist vorne die Stoßstange so dunkel und kriegen sie zum Rest. Aber der ist mega, also für das Geld und so.
Ja, der, auch wenn, so eine, was ist das für eine Farbe? Ist. Das ist ja so eine, so orange-braun.
Hornhaut Umbra, das ist aber auch eine Fiat Panda Farbe gewesen, gab es bei uns auch.
Ja?
Ja.
Ja, also was ich immer bezeichnend finde, ist, wenn du da reinguckst und die Innenausstattung, jetzt sieht man hier natürlich nicht so wirklich viel, aber man sieht halt noch, dass es die Originalsitze sind und diese kissenartigen Kopfstützen, die ja auch wirklich, ehrlich gesagt, ja, also das waren schon
Schaumstoffkissen auf Rohrgestell.
Sehr einfach, ne?
Ja, klar, natürlich.
Aber
oh Gott, ich muss wieder dran denken, hoffentlich wird mein Panda jemals fertig.
Ach, den gibt's ja auch noch. Jens, den gibt es ja auch noch. Ja, naja. Der wird zum Steuersparmodell.
Oh, Scheiße.
Scheiße.
Naja, gut.
Naja. Ja, ich habe vorhin mal nachgeguckt, weil wir hier mit Hardy gesprochen haben. H-Kennzeichen gibt es seit 97.
1.1.97.
Ja, ja, genau. Und es gibt ja jetzt natürlich zum Jahresanfang wie immer diese wunderschönen Berichte, was alles 30 Jahre alt wird. was ja irgendwie so richtig gar keine Bedeutung mehr hat, weil auch das H-Kennzeichen bei den meisten Fahrzeugen, die Euro 2 und höher haben, was ja ab 96 in jedem Fall der Fall ist, auch die Kfz-Steuer nicht mehr so exorbitant teuer ist. Ja? Also es lohnt sich dann ja wirklich nur noch bei so Hubraumausnahmen, muss man sagen. Bei einem normalen Auto und einem, ja, wie soll ich sagen, so einem 2-Liter-Vierzylinder oder so, lohnt es sich definitiv zumindest mal für die Steuer nicht, da ein H-Kennzeichen ranzuknallen, ne? Oder?
Nee, du hast meistens, ganz oft hast du Autos, wo das gleiche ist. Also ob du ein H hast oder nicht, bringt dich nicht vorwärts.
Ja, H ist jetzt, was ist das, 165 Euro Steuer?
190.
190.
Aber ich würde, viele Autos haben ein H verdient, um ihren Status zu präsentieren, finde ich.
Ja, ja, das ist ja der Gag,
und,
ja.
Und deshalb, guck mal, jetzt sind die 1996er Autos alle dran, dieses Jahr. Es sind ein paar Überraschungskandidaten sicher wieder.
Lass uns mal gleich über einige reden, ja?
Und so Augenreibst du wie ein H-Kennzeichen, kann doch gar nicht sein. Was ist denn da los?
Ja, und nicht nur die üblichen Verdächtigen. Also üblicher Verdächtiger ist ja irgendwie jetzt so ein, wird immer drüber gesprochen, Porsche Boxster.
Ja.
Ne? SLK. Z3 kam ja sogar früher, ne? Z3 war ja, glaube ich, ein Jahr vor dem SLK.
Ist das so? Ich kenne mich damit nicht aus.
Ich kann mich dadurch nur dran erinnern, weil ich bei den Präsentationen damals.
Dieser Future Classic-Scheiß.
Wird man. Ja, ich glaube, so war das. Und ich hab hier mal diesen wunderbaren Autokatalog mitgebracht. Hier steht schon Modelljahr 97 drauf. Das ist aber der 96-97er Katalog. Und klar ist da ein SLK drauf und da ist der Porsche Boxster groß drauf. Im Grunde genauso, wie du ihn hier stehen hast. Also so die perfekte Klassiker-Kombination in Silber mit Leder. Wie heißt es?
Boxsterrot.
Boxsterrot, ja.
Okay. Den ich hier stehen habe, der hat ja auch noch so eine mega Ausstattung, aber auch nur, das war ein Werkswagen. Der war im Werksmitarbeiter-Mietleasing oder so ein Jahr lang, das erste Jahr. Und der hat... ist zum Glück ein Handschalter und hat aber Klimaautomatik, Telefon, Leder, Sitzheizung, Hardtop. Aber jetzt wieder war einer hier Silvester morgens, vormittags hatte ich hier noch Termine und stand dann vor dem Boxster und war ganz verwundert, weil er noch nie einen Boxster mit Hardtop gesehen hat.
Ja, es ist, ja. So. Zeitgleich habe ich einen in der Stadt tatsächlich gesehen, in Schwarzen. Und auch das sah cool aus. Ja. Aber du musst zweimal hingucken, weil du das, wie soll ich das sagen, ist so ungewohnt. Also,
ja,
aber auch solche Autos wie ein Jaguar XK8 zum Beispiel, auch jetzt H-Kennzeichen. Also, ja, ist auch, weil der ja auch wirklich modern aussieht, gefühlt. Ne? Und... Ich finde insgesamt, es ist eigentlich kein Thema mehr, finde ich. Aber man merkt halt, dass dieses H-Kennzeichen wurde irgendwann mal gemacht in einer Zeit. Und jetzt nochmal zurück. 1997 war dann ein 30 Jahre altes Auto von wann?
Von 1967.
So, und jetzt Achtung. Also, jetzt vielleicht, um das so zu kapieren. Ein Auto von 1967 war schon in 97 auch nicht mehr so 100% alltagstauglich. Ja, kann man das so sagen? Grundsätzlich? Muss man schon so sagen, ne? Wie ist das heute? Heute ist das ganz anders. Heute sind Autos aus Baujahr, 30 Jahre alt, aus Baujahr 96 definitiv komplett alltagstauglich und eigentlich noch ganz normale Autos. Von daher hat sich eigentlich dieser Status in der Tiefe komplett verändert, des Oldtimers. Damals, ich finde halt, damals war halt ein Oldtimer wirklich ein altes Auto, bei dem du einen gewissen Kompromiss eingegangen bist, um ab und zu das Auto mal rauszuholen und zu zeigen, hier, guck mal, ich habe von 67, keine Ahnung was, ein Opel Admiral. So.
Nee, aber das, guck mal, du musst überlegen, 1997 war dann dieser Opel Admiral. Genauso, der kriegt plötzlich ein H-Kennzeichen, aber du siehst den und denkst dir, hey, ist ja schon so alt.
Meinst du?
Ja, natürlich, das kannst du dir jetzt nicht so vorstellen. Und soll das anders sein, als wenn wir heute über das Jahr 1997 reden?
Ganz einfach, weil es um die Alltagstauglichkeit geht. Weil die Autos sich in den 30 Jahren von 67 bis 97 gravierendst weiterentwickelt haben.
Ja, von 97 bis heute auch.
Naja,
aber... Das ist einfach... eine Sache des Anspruchs.
Nee, ich habe aber das Gefühl, will ich ehrlich sein, 1997, dann haben die Autos alle schon eine Klimaanlage in der Regel, da haben die Autos auch häufig eine Sitzheizung, da haben die Automatikgetriebe, da haben die einen komfortablen Antrieb, der dich überall hinbringt auf der Welt. Wenn du willst, sparsam oder kraftvoll, es gab halt alles, ja. Das war 1997, als es, wenn du ein 30 Jahre altes Auto gekauft hast, definitiv nicht so.
Okay.
Also da, das, ich glaube, das war anders. Aber ja, weiß ich nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Ich habe das Gefühl, heutzutage ist ein 30 Jahre altes Auto durchaus absolut alltagstauglich und es auch wert, im Zweifel im Alltag zu bewegen. Und ich muss eine Meinung noch revidieren. Ganz crazy, weil wir haben gerade darüber gesprochen, über das Thema SL und SLC 107er.
Ja.
Und du noch, hast noch gesagt, irgendwie der SLC irgendwie, irgendwie kein geiles Auto, weil Radstand irgendwie zu lang und irgendwie sieht komisch aus und bla bla bla. Und ich bin auch nicht, obwohl ich ja mal einen hatte, nicht so der größte SLC-Fan. Aber ich habe mir am vergangenen Wochenende habe ich mir eine Sammlung angeguckt und da soll einiges von verkauft werden. Und da war ein Auto dabei, was mich, wie gesagt, eigentlich gar nicht interessiert hat. Und ich setze mich da rein und dann auf einmal, zack, war es um mich geschehen. Und jetzt ist es nichts für mich heute, aber ich habe zum Glück einen guten Freund von mir, der genauso verliebt ist wie ich, der den jetzt nimmt. Und zwar ist das ein SLC, der innen, also erstmal, es ist ein relativ früher und wir müssen uns da korrigieren. Also den SLC gab es mit dem 350er Motor ab 71, Ende 71. Weißt du noch, du sagst es ja Mitte 70. Mit dem 280er kam er erst 74, 75 auf den Markt. Und das hier ist ein 280er, aber ein früher noch mit den kleinen Spiegeln. Ne? Also diesen Spiegeln ohne diesen Kunststoffrand und diesen Rand drumherum. Diese kleineren Chromspiegel.
Da gab es den 280er schon mit?
Ja, nur kurz. Nur ein Jahr quasi. Okay. Nur einige Monate, ja,
die sind auch so ein bisschen gebogen, der Fuß. So.
Genau, genau. Das hier ist auch einer der ersten, weil das ist Baudatum 1300 und so in dem Dreh. Und dann ist der innen rot. Und zwar ein Rot durchgehend in perfektem Zustand, inklusive der originalen Ledersitze, so wie ich das noch nie gesehen habe, weder auf Bildern noch live. Und hinzu kommt, und das ist das Besondere bei dem Auto, der hat keine getönten Scheiben. Das war wahrscheinlich damals auch eine recht bewusste Entscheidung, weil ich habe mal geguckt, der hat relativ viel Ausstattung und die getönten Scheiben hätten 220 Euro damals, Entschuldigung, D-Mark natürlich gekostet. Weil, damit man wahrscheinlich das Rot irgendwie klarer sieht, damit man es nicht durch die grünen Fenster wahrnimmt. Aber normalerweise führt das ja dazu, dass sowas immer gelitten hat unter der Sonne. Gerade wenn es rot ist, sowas leidet ja sehr, wie meistens eben besondere Farben sehr stark leiden, wenn sie in der Sonne stehen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, der ist von innen wirklich sowas von erhaben gewesen, dass ich mich da reingesetzt habe und gedacht habe, wow, that's it. Und ja, mein lieber Kollege hat sich jetzt diesem Auto angenommen. Wir müssen das jetzt noch mal richtig unter Dach und Fach bringen, weil es noch so ein paar Sachen zu klären gibt. Aber das Auto sensationell. Und da so ist das manchmal. Das kennt auch, glaube ich, jeder von uns. Eigentlich Sachen, die du vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hattest, wo du plötzlich davor stehst und sagst, ja, da ist es wieder. Und ich glaube, dir geht das ja häufiger doch so mit dem einen oder anderen Auto, mit dem du auch connectest, was entweder hier landet oder wenn du, weiß ich nicht, wahrscheinlich diesen Moment auf einer Messe hattest oder so, weißt du, wenn du irgendwie was siehst. Gab es ja bei dir auch schon.
Klar. Ja.
Und manchmal sind es dann halt gute Entscheidungen, manchmal auch nicht, aber sind auf jeden Fall Herzentscheidungen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema bei unserem ganzen, ja, bei unserer ganzen Oldtimerei und Liebhaberei, was Autos angeht. Trotzdem, um nochmal drauf zurückzukommen, auch ja, Porsche, ich weiß gar nicht, die 993 Targa, der wird jetzt auch 30 Jahre alt, glaube ich, ne? Ich glaube, der kam doch auch etwas später, ne?
Ich weiß nicht genau, wann der kam.
Ja, ich meine, die waren immer, die gab es nicht von Anfang an. Und das ist für mich ja ein Auto, ich glaube, du hast mal gesagt, du magst ihn optisch nicht so gern, ne? Mit dieser langgezogenen Dachlinie.
Nee, weil die halt auf den Cabriolet wieder ein Dach gesetzt haben und deshalb das Fenster hinten spitz zuläuft und nicht mehr rund ist.
Ja.
Und ich finde, das sieht irgendwie komisch aus in der Seitenansicht.
Ja, interessanterweise sieht man das ja sogar, wenn du es so erklärst. Hier ist er abgebildet in Silber und du siehst, dass eben der vordere Dachrahmen mit einer Dichtung quasi von diesem Dachsteg, der dann hinten quasi auch die C-Säule ergibt, abgetrennt ist. Also du siehst quasi, dass das eigentlich gefühlt ein Cabrio mit einem Hardtop mit einem Glasdach ist. Kann man so sagen, ne?
Kann man so sagen.
Ja, ja, aber ich finde es halt sehr, sehr special und mir hat das optisch immer ganz gut gefallen. Und dadurch, dass er eben auch so ja atypisch aussieht. Also du erkennst ja sofort so, irgendwas stimmt da nicht. Der hat eine andere Form als ein normaler 993. Naja. Und was eben noch jetzt auch ja 30 Jahre alt wird, guck mal, Jens.
Ein Charan.
Hier noch mit schönem DIN-Kennzeichen. Ist sowieso so, 97.
Also wann hast du das letzte Mal einen Charan gesehen?
Ja, gar nicht. Ja? Gar nicht.
Gar nicht?
Gar nicht.
Den gab es auch als VR6, ne?
Ja. Ja. Mhm. Ja, mit diesem Technologietransfer zwischen Ford und Volkswagen, der dazu geführt hat, dass es dann auch mal eine beheizte Frontscheibe gab in einem Volkswagen. Was übrigens ein ganz geiles Extra ist eigentlich, ne? Wenn man die Drähte nicht wahrnimmt. Hat dein Volvo sowas?
Was hat er?
Beheizte Frontscheibe?
Weiß ich gar nicht.
Okay, ja, so nach dem Motto, weiß ich gar nicht, ich habe ja eine Garage, ne? Ja, so, was blättern wir hier noch? Was gibt's noch? Ja, H-Kennzeichen, gut, SL, das ist sowieso klar. 210er H-Kennzeichen, das wird auch langsam ein Thema, Mercedes, 210er, wenn man dann noch einen findet, bei dem der TÜV sagt, ja, da machen wir auch ein H dran, das ist erhaltenswert, ist auch nicht mehr ganz so einfach, aber auch solche Geschichten wie hier, finde ich, wäre übrigens auch mal ein geiles Auto für die Garage 11, Jens, Mazda RX-7, diese ganz fiese letzte Variante, die es damals gegeben hat.
Das ist ganz cool, ne?
Ja, ja, war auch ein schnelles Auto, aber gesehen hast du die quasi gar nicht.
Nee.
Und das war damals schon so, dass der war ja wirklich ziemlich teuer, hatte 255 PS und du hast bei solchen Autos, hast du so Federn gelassen, wenn du die nach 3 oder 4 Jahren wieder verkaufen wolltest. Das war richtig schwierig. Deshalb viel interessanter finde ich einen schönen MX6. Hier schön mit 6 Zylinder, 163 PS. Den
mochte ich nie.
Nee?
Nee, das ist eine Rentnerschlure.
Ja, das war absolut. Ja, absolut. Richtig. Aber den MX3 wahrscheinlich mit 6-Zylinder, der war was für dich gewesen, ne? Pocket Rocket.
Ja, war doch der kleinste 6-Zylinder. Ja. 1,8 Liter 6-Zylinder.
Ja. Ja. Ne? Ja. 133 PS.
Hat der 1,8 Liter, ich glaube, ja, ne?
Ne, 131 PS. Warte. Warte, ne, stimmt nicht, was ich sage. Lass mich gucken. 129 PS.
Ja, der kleinste 6-Zylinder war das, 1,8 Liter 6-Zylinder-Motor. Mm.
Und weißt du, was hier steht? Hier steht der Konkurrenz zum Opel Tigra.
Ja.
Auch der, ne? H-Kennzeichen.
Ja, klar.
Ja, aber auch da, wann hast du das letzte Mal einen vernünftigen Tigra gesehen?
Gar nicht.
Und ich meine, das war ja so eine Fahrzeugkategorie. Jetzt kommen wir mit dem Klischee um die Ecke. Ja, aber eigentlich so coole kleine Coupés.
Ja, klar, natürlich. Nee, heute ist ja alles.
Die hatten so einen gewissen Schick, ne?
Ey, heute ist alles SUV.
Aber wirklich nur noch, ne?
Ja. Meinst du, da geht mal ein Weg zurück? Kommen die Leute auf den Trichter irgendwie, das ist doch so uniform auch.
Na, ich glaube, der Weg zurück ist deshalb nicht möglich, weil dann dieses ganze Thema Elektro halt in ein SUV zu integrieren ist, aber in ein kleines Coupé eben nicht. So. Ja, hier auch schöne Bilder vom RAV4.
Was ist unten? Toyota Paseo Cabriolet, ne?
Das ist auch, ja.
Paseo hat auch keine mehr auf der Pfanne.
Nee, war ja, ach gut, Paseo hat eh keiner auf der Pfanne, hast du vollkommen recht. Gab es aber offiziell in Deutschland, zumindest mal als Coupé. Als Cabriolet bin ich mir gar nicht sicher.
Wenn das aber nicht, der Cabriolet ist wahrscheinlich ein Umbau von irgendeinem, was hat der, Frankfurter Kennzeichen?
Nee, Kölner Kennzeichen hat er.
Der gelbe auch?
Der gelbe auch, ja.
Okay.
Auch hier steht dann wieder, es ist auch witzig übrigens, hier steht wieder, das scheint hier damals dem Autokatalog sehr gelegen zu sein, in Deutschland tritt er vor allem gegen den erfolgreichen Opel Tigra an.
Ja.
Der Passeo. Naja, okay, kann man
nicht, finde ich, nicht so richtig gut vergleichen. Weil der Tigra ist ein
Platzhirsch. Scheinbar ja.
Der Tigra ist auch gut gemacht. Das ist ja auf Corsa-Basis, also Kleinwagen. Und
haben wir da eigentlich eine Future Classic-Folge drüber gemacht?
Weiß ich nicht.
Ich glaube nicht.
Und der Tigra ist kein hässliches Auto. Ich fand immer sehr interessant diesen Heckabschluss, wo praktisch die Rücklichter Teil des Spoilers sind.
Mhm.
Echt, ein Tigra ist nicht schlecht gemacht.
Mhm. Und dann diese Glaskuppel hinten, ne? Ja, die sich komplett öffnet. Ist
kein schlechtes Auto, ein Tigra.
Nee, stimmt.
Also optisch schon interessant.
Ja, ich finde auch, dass der, das sind ja alles so Autos, die verschwunden sind. Also die Basis dafür war ja der Corsa C. You remember?
Mhm.
Auch das war übrigens kein blödes Auto und auch den gab es als GSI und auch den hätte man gerne in einem originalen Zustand, in so einem Grau Metallic, geiles Auto. Und du guckst dann und denkst, ja scheiße, also wo sind diese Autos hin? Hat es sie tatsächlich gegeben? Und Mensch, war Opel wirklich mal eine Marke, die alles angeboten hat, von natürlich. Kleinstwagen bis hin zum
von der Nähmaschine über das Fahrrad.
Achtung, alles. Bis hin zum, und das, da kann ich mich noch gut dran erinnern, die Eltern von einem Kumpel von mir, die hatten damals in Soltau das Opel-Autohaus. Und da gab es ja alles, wie schon gesagt, bis zum, was war denn das Größte, was es im Opel-Autohaus zu kaufen gab?
Ein Senator?
Was gab's noch? Was gab's noch bei Opel immer?
Der Senator
hieß nachher auch Opel, war aber eigentlich ein Isuzu.
Ist ja ein Geländewagen.
Ja, ja, ja.
Ein Frontera.
Ja, 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 nicht nur den Frontera, sondern den Monterey.
Monterey, ja, ja, genau.
Ja,
gab's auch.
Genau. Das war ja, möchte ich jetzt mal behaupten, der Nachfolger des Isuzu Trooper. Oder?
Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, 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 ja. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, was es auch gab, was war der Konkurrent damals von Opel zum Charan, Jens? Der noch
Sintra.
Etwas, yo, der war noch, der war ja noch ein bisschen größer gefühlt, ne?
Ja, das war schon, der war so eckig, der Sintra. Und der Sintra war, glaube ich, auf Vectra-Basis, kann das sein?
Ah, oh, das werde ich jetzt, warte, ich versuche es nachzulesen. Als Nachfolger des Pontiac Transport, eines amerikanischen Minivans von GM, der über die Opel-Händler offiziell importiert wurde, sucht sich jetzt der Sintra einen Platz im boomenden Segment der Großraumlimousinen. Im Gegensatz zum futuristisch gestalteten Transport, dessen Design viele Kunden zu gewagt erschien, kommt der Opel Sintra viel braver und unauffälliger daher. Ah, guck hier, pass auf, mit einer Länge von 4,67 Meter ist er wesentlich kompakter als sein Vorgänger und sogar knapp 15 cm kürzer als ein Omega Caravan. Mist, jetzt steht hier nicht die Basis, oder? Nö. Gebaut wird der Opel und GM gemeinsam entwickelte Fronttriebler im US Doraville in der Nähe von der Olympiastadt Atlanta. Okay. Ja, was auch immer. Das war doch das Auto, was damals, glaube ich, im Crashtest so böse versagt hat und dann so richtig...
Der Sintra?
Ja. Ich glaube, den haben sie damals... Da ist was passiert. Und dann...
Nicht.
Doch. Doch, doch.
Ich kann mich nicht entsinnen.
Deshalb wurde alles nicht weitergeführt, also auch der Name und so weiter. Ich glaube, der hatte so einen
Sintra katastrophalen. Klingt aber auch eher wie eine Zeitschrift, keine Ahnung, für Tierschutz oder so. Klingt nicht nach dem Auto.
Ja. Ja, aber hier sieht man das halt noch, ne? Hier gab es echt viele Seiten Opel. Und ja, heute muss man sich da irgendwie sehr konzentrieren, um die Modelle noch auf die Reihe zu bekommen. Das ist gar nicht mehr so. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie so die Marke, die es halt mal war. Ähnlich wie bei Ford. Also da fällt ja auch eine Klasse weg, die irgendwie von anderen belegt wird jetzt.
Ja.
Tja, verrückt. Verrückt. Ja, und das alles wird dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr dann mal ein H-Kennzeichen haben. Gucken, was hier noch so Spezielles drin ist. Auch guck mal hier, Lada Samara. Aber den gab es schon länger. Sieht man auch nicht mehr, ne? Das war auch so ein Auto, so eins, was versucht hat, ganz günstig
sehr
zu sein.
Gutes
und damals
Design.
Design, ja, ja, ja. Italienisches Design, ne?
Ja, war da Bertone mit dran bei dem Samara? Ich glaube ja, ne?
Wer war das, Bertone? Ich, also,
ich meine,
das müsstest du jetzt mal googeln. Also ich habe Bertone da jetzt nicht mit verortet, aber auf jeden Fall italienisch, ja. Das weiß ich noch. Ja. Du findest das raus. Und zeitgleich, wenn wir schon bei Coupés sind, gab es diesen wunderbaren, mit dem auch diesem Kuppeldach, dem Ford Probe. Hier, dem. Der zweiten Variante.
Ja.
Eigentlich von der Form her gar nicht doof. Nur immer optisch zu kleine Räder. Aber damals war es sowieso so, dass bei Ford hatte man dann teilweise das Gefühl, die haben echt eine neue Strategie auch gebraucht, was das Design angeht, weil dieses irgendwie dem Scorpio dann mit einer neuen Front und einem neuen Heck nochmal zum Restleben zu verhelfen, ist ja auch nicht so richtig gut aufgegangen. Kein so richtig schönes Auto gewesen. Die Ford aus der Epoche, vieles echt in Vergessenheit geraten. Und du würdest sagen, zu Recht. Aber wer damals auch ein sehr stolzer Hersteller übrigens war, und das müsstest du dich noch gut dran erinnern, ich weiß nur nicht, ob die Autos in den 90ern für dich so interessant waren, war tatsächlich Fiat. Weil wenn du dir die gesamten Fahrzeuge damals anguckst, die es bei Fiat gab, Fiat Coupé, Fiat Bacchetta, Fiat Marea, was gab es noch, Punto, Punto Cabrio, Brava, die waren alle optisch, sahen die gut aus und super modern.
Ja.
Finde ich. Also auch gerade so ein Brava mit diesen raffiniert integrierten Rückleuchten.
Ja, der Bravo war aber hübscher.
Ja, war ja eine eindeutigere Fahrzeugkategorie. Ne? Und trotzdem, da muss man schon sagen, also auch da, das füllte hier Seiten. Und es gab trotzdem noch den analogen Fiat Panda nebenher. Ne? Also der wurde ja gebaut bis wann? 98 oder wann? Nee. Das müsstest du doch genau wissen.
Nee, der wurde gebaut, also den 4x4 gab es bis 2001.
Wahnsinn eigentlich. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Dass so ein einfachst Konzept so lange dann doch durchgezogen wurde und ja offensichtlich immer noch die Stückzahlen verkauft wurden, die es gerechtfertigt haben, ihn so zu bauen.
Ja.
Ja. Weil hier wirkt er ja schon, wenn er hier neben einem Cinquecento Sporting steht, ja, wirkt er natürlich schon wie aus einer anderen Zeit.
Aber aus dem Cinquecento Sporting findest du kaum noch.
Ja, habe ich übrigens neulich.
Gab es in Gelb, Rot und in Schwarz. Wir haben die rote Gurte innen drin gehabt.
Und in einem Grauton gab es ihn später. Hier ist er nämlich auch so abgebildet. Also ich meine, ich habe ihn in dem Grau auch gerade gesehen. Bei mir um die Ecke quasi beim Walken neulich. Hm. Beim Neujahrswalken, weißt du? Neue guten Vorsätze und so. Ja, crazy. Sind schon eine Menge Autos dabei. Und hier dein Lieblingsauto. Dodge Neon Coupé. Das ist auch so. Das war auch so einer der. Also, ich habe das Auto komplett vergessen gehabt. Also, wenn wir nicht im Podcast drüber gesprochen hätten, ich habe das überhaupt nicht auf der Pfanne gehabt, dass das gibt.
Das hat man nicht vergessen, sondern das war nie präsent.
Ja. Ja, ja gut. Und wenn es präsent gewesen wäre oder wenn man darüber was gelesen hätte, hätte man es auch viel schnell wieder vergessen, weil irgendwie interessant war das Auto ja nun mal nicht.
Ach ja, ach übrigens, ja. Ich war gestern Abend peruanisch essen.
Peruanisch?
Mhm.
Was isst man denn beim Peruaner?
Ey, ich war...
Das kann ja eigentlich nur auch gutes Seafood gewesen sein, oder?
Ich war in der Bodega Lima.
Mhm.
Die haben ein... 16 Stunden lang gegarten Schweinebauch klassiert. Alter, war das geil.
Okay.
Die haben natürlich auch diese ganzen Fischgerichte, sagen wir südamerikanische Sushi in Kalb. Geiler Laden. Ich hatte das gar nicht auf der Fahne. Andrea war da schon mal mit einer Freundin irgendwie, mit einer brasilianischen Freundin schon mal. Und im Abendblatt war nochmal ein Artikel drüber und auch gerade hier von Rindchen, der hatte geschrieben, man muss unbedingt ja diesen Schweinebauch mal essen.
Mhm.
Und meine Schwester und mein Schwager sind gerade hier in Hamburg ein paar Tage und da sind wir da gestern Abend hingegangen. Eine ganz kurze Karte, die Speisekarte hat nur 10 Gerichte. 5 kalte, 5 warme, das war's. Und eigentlich stellst du es in die Mitte und jeder isst da was dann von, weißt du?
Okay, okay.
Unglaublicher also eine ein eigener Geschmack, das hast du noch nie so gegessen alles. Eine Qualität, unglaublicher Laden. Ich war vollkommen sprachlos. Bodega Lima im Karo-Viertel. Hammer, absoluter Hammer.
Ja, Wahnsinn.
Wirklich unglaublich.
Klingt.
Um mal auf ein anderes Thema zu kommen, wie diese Aufzählung von irgendwelchen 90er Jahre Autoleichen hier.
Ja, ich finde nur, also ich
meine, neues Jahr, neues Glück, geht man in die Bodega Lima, erst mal den Schweinebauch
da. Genau, und kommt auf gute Gedanken dabei. Kann man sich das. Ja, ist da für jeden was da? Es ist so eine Geschichte kannst du eigentlich nur machen mit jemandem, der auch bereit ist, mal Sachen auszuprobieren, ne?
Ist ja mit allem so.
Ja, ja, klar, aber du weißt doch, wie das ist. Nimm mal ein Kind mit in so einen Laden.
Kannst du.
Ja?
Ja, klar. Du kriegst halt hier Rinderfilet mit Sojasauce und Bohnen. Und
ja, wenn das Kind das isst.
Ja, wenn das Kind das isst. Und die Kinder muss von vornherein an gutes Essen herangeführt werden.
Gute Idee.
Also jetzt hier.
Meine Tochter ist ja genauso wie ich. Bei mir war früher, wenn ich in Spanien war, war immer das große Drama. Weil, ja. Ich erzähl mal ein paar Insights hier. Ich musste immer eine Flasche Ketchup aus Deutschland mitbringen nach Spanien. Weil das gab es da natürlich nicht denen, die ich gerne mochte. Und die haben halt mich immer angeguckt und haben gesagt, Alter, der macht sich auf jeden Quatsch Ketchup, damit es einfach nach Ketchup schmeckt.
Verwöhntes Plag.
Ja, das war ganz schlimm. Na, es gab schon in Spanien da auch immer teilweise besondere Essen, bei denen ich heute sage, die mag ich bis heute nicht so gerne. Und manche Sachen, wo du sagst, verdammt nochmal, hätte ich die mal von Anfang an gegessen, weil sie so gut sind. Naja, andere Länder, andere Sitten, ne?
Ja, also in Peru schmeckt es auf jeden Fall gut.
Das, ja, Pipa Peru, siehst du wohl. Ja, da haben wir mal was gelernt. Wie sieht es eigentlich dieses Jahr aus mit Bremen, Messe? Mit
Essen?
Mit Bremen, Messe. Fahren wir da hin?
Ich fahre da hin.
Ja, ich auch.
Ich habe dein Auto stehen.
Siehst du, ich auch.
So haben wir es halt geklärt.
Ja, ich bin gespannt. Ist ja immer so ein bisschen, so ein Gradmesser, ne? Die Messe wird immer so gesehen, weil sie ja quasi die...
Ich finde, der Frank Ruge gibt sich da schon ganz schön Mühe.
Extrem, ja.
Also man merkt, das sind diese ganzen kleinen Videos auch im Netz und so weiter. Ich habe 2-3 Mal mit ihm telefoniert. Der ist schon sehr mit dem Herzen dabei, so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und du musst ja überlegen, das ist ja keine Autogeschichte, sondern das wird veranstaltet von der Wirtschaftsförderung Bremen.
Genau.
Ja, also es ist eine städtische Geschichte.
Genau.
Und es ist kein Automesseveranstalter in dem Sinne, sondern es ist über die Jahre gewachsen. Und Hut ab vor dem, was der da im Januar immer inzwischen zaubert, ehrlich gesagt.
Ja, vor allem auch muss er ja die Mut und die Weitsicht haben für die Themen, die sich halt entwickeln. Und du weißt ja selber, wie das ist, auch gerade dieses Thema Future Classics und so, wo fängt man an, wo hört man auf, welche Autos stellt man da rein, welche eben auch nicht, was will man zeigen, was sind so besondere Ausstellungen auch mit besonderen Fahrzeugen, was kriegt man da an den Start, und die Messe hat sich immer weiterentwickelt und sie ist ja auch, muss man sagen, gerade auch was die Besucherzahlen angeht, auch immer sehr kontinuierlich sehr gut unterwegs. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht eben ein Gradmesser dafür, wie interessant man sie auch gestaltet. Und man muss halt auch die jungen Menschen weiterhin daran führen, ne, an dieses Thema. Und das sieht man dort schon. Also es ist nicht mehr nur noch das, wie sagt man so schön, Thermoskannen-Klientel.
Schnauffallpublikum.
Ja, ja, ja.
Er will, also ist hier zum Beispiel auf der Sonderfläche steht ja hier der Ford Focus RS. Mhm. Als Pendant zu einem Beetle RSI, da haben sie auch ein bisschen Werbung mitgemacht. Mm, mm. Und das ist, auch das sind ja Autos, weil die stehen so kurz vor ihrem H-Kennzeichen.
Ja, 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 ja.
Was aber viele Hardcore-Oldtimer-Fans verzweifelt zurücklässt. Mm, ja? Mm. Aber das Problem ist ja, dass die Szenen an sich alle nicht so open-minded sind meistens. Weißt du, also es ist ja. Traditionell ist ja alles, gutes Beispiel sind immer die Tage an der Oldtimer-Tankstelle. Das ist auch immer eine schöne Geschichte an den Wochenenden. Das ist dann Strich-8-Tag, Mercedes W123. Aber dann am Strich-8-Tag ist Strich-8-Tag. Mhm. Was ich meine. Mhm. Und das lässt auch nichts anderes zu. ne? Sondern es gibt jetzt nicht irgendwie, wir machen mal einen Cabriolet-Tag oder so. Sondern es ist immer markenspezifisch und die rühren halt in ihrer Markensoße dann darum.
Ein Tagertag.
Ein Tagertag, ja, keine Ahnung. weißt du, was ich meine? So vom das ist auf den Messen das Gleiche.
Oder ein Farbtag.
Ein Farbtag, nur rot.
Ja.
Nur rote Augen.
Eigentlich geil, oder? Bestimmt eine coole Optik.
Ganz sicher.
Also, es ist ernsthaft, ne? Ja. Warum nicht?
Warum nicht?
Oder Yellow Day zum Beispiel.
Warum nicht?
Ja. Ja, ich glaube, das ist aber insgesamt immer wieder ein Thema in dieser gesamten Szene. Es gibt zig verschiedene Clubs, es gibt zig verschiedene Verbände. Alle arbeiten eigentlich an dem gleichen Thema in eine Richtung.
Ja, wichtig finde ich nur, leben und leben lassen. Die andere Meinung oder die anderen Sachen auch zulassen. Mhm. Und das ist das Gleiche auch auf sozialen Medien oder Facebook oder Instagram, wo du dann zugerotzt wirst mit irgendwelchen negativen Kommentaren, weil irgendeinem nicht passt, dass diese Sache dann auf deiner Seite stattfindet. Ja? Und dann so eine Diskussion versucht, da drüber zu führen. Mhm. Anstatt es einfach zu akzeptieren, sagen, ist halt so, Punkt, Ende, fertig aus.
Ja, dazu, ich meine, du redest da ja häufig drüber und ich habe die letzten Tage mir da ein bisschen drüber Gedanken gemacht, weil ich ein bisschen mehr auch in Facebook und so weiter unterwegs war. In Facebook, sage ich dir ehrlich, es gibt nur Schrott und nur schlechte Mistgeschichten und Berichte. Also mir wird nur Müll angezeigt. Der einzige Grund, weshalb ich da bin, ist, weil ich bei dir ab und zu mal was sehe. Alles andere interessiert mich dort eigentlich gar nicht. Eigentlich muss man aus diesem Medium raus und müsste etwas, wie soll ich sagen, was Realistischeres haben. Weil ich sage dir, du bist dort, bist du ein ernstzunehmender Händler, der aber in einer, wie soll ich das sagen, das ist so, als wenn du eine Annonce schalten würdest in der Gala.
Ja, aber OM Classic macht doch auch die Videos auf Facebook immer.
Der macht wenigstens Videos. Das ist ja sowieso ein Thema. Du machst ja immer nur diese Bilder von deinem Hochleistungsfotografen in seinem sterilen Anzug, was ich immer wieder geil finde übrigens. Das ist, wenn ich das hier erlebe, denke ich immer, das sieht so ein bisschen so aus wie in dem Film, wie hieß nochmal dieser Film, wo es diesen Virus gab, wo alle dann, weiß ich nicht.
Es geht nur um die Reflexion.
Ja, ist doch klar. Es sieht halt cool aus, weil das so dermaßen ernste Bilder sind. Geil. Also das ist ja auch das, weshalb, ne? Das ist das, was dich ausmacht. Aber das wird hier so ernst genommen, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Er hat hier immer so einen Tritt dabei und es ist alles, wie soll ich das sagen? Das ist alles, nichts wird dem Zufall überlassen auf den Bildern. Muss man so sagen, ne?
Ja, aber weißt du, mit den Plattformen, das ist das Gleiche wie, ich habe jetzt übrigens ab gestern, habe ich wieder nur einen ganz einfachen Basic-Account bei mobile.de. Mhm. Da hat mich noch dreimal jemand angerufen, wollte mir erzählen, was das für ein Riesenfehler für mich wäre. Mhm. Und ich habe mal wieder bei Classic Trader 2 Autos inseriert. Mhm. Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Ganz andere Preisstrukturen bei Classic Trader, komplett anders. Fällt man da ein paar Autos bei Classic Trader wieder reinsetzen, mal gucken, ob. Das ist so schwer geworden, zu überlegen, was ist denn der richtige Weg oder der erfolgreiche Weg.
Tja, ich hätte da eine Idee zu, aber da will ich nicht äußern. Da muss man vielleicht mal drauf rumdenken, das zu konkretisieren und umzusetzen. Weil da habe ich mir auch sehr, sehr viel drüber Gedanken gemacht und vor allem auch, wie der Verkauf in Zukunft halt abläuft. Weil du kannst halt sehen, was erfolgreich ist und was nicht wirklich erfolgreich ist. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus vielem. Aber so ein, zwei Schlüssel dazu, die gut passen würden, habe ich schon im Kopf. Mal gucken, ob man das umsetzen kann. Braucht man ja auch immer andere Menschen zu, die einem im Zweifel auch mal was programmieren können. Auf jeden Fall ist das, was du machst, in der Art und Weise, muss man immer wieder sagen, zwar herausragend und besonders, aber ich finde, Facebook ist nicht mehr die richtige Plattform. Ich finde, Facebook ist so dermaßen schlechte, sind so dermaßen schlechte Inhalte. Und vor allem, was ja unheimlich wirklich zugenommen hat, was ich früher, habe ich gedacht, ach, das ist so ein Blödsinnsphänomen, es sind halt Fake News. Also irgendwelche Dinge, die einfach nur Empörung auslösen sollen, damit die Menschen auf eine bestimmte Seite gezogen werden. Das ist so katastrophal.
So auf Instagram, auf TikTok, hast du überall.
Ja, ich habe das auf Instagram nicht so stark wie auf Facebook, lange nicht so stark.
Also was man merkt, ist, dass auf Instagram weniger Hater unterwegs sind sozusagen.
Viel weniger.
Es gibt nicht so sinnbefreite Diskussionen wie auf Facebook, aber auf Facebook, ganz ernsthaft, ich verkaufe da ja auch Autos. Ich meine, überleg mal, der SLS oder der 903 Turbo S, Autos, die einfach nur kurz auf Facebook waren, nirgendwo anders inseriert und sind dann verkauft. Wo dann andere sagen, nee, da brauchst du irgendwie eine super Luxus-Plattform für oder keine. Nee, brauchst du gar nicht, sondern.
Ach, du brauchst einfach nur eine kalte Tiefgarage.
Nee, ist ein schwieriges Thema.
Nehmen wir uns hier den Arsch abfrieren.
Na gut, bei 60.000 Followern auf Facebook ist die Verbreitung relativ gut dann. Über die Jahre.
Halt. Ja, ja, weil es halt auch irgendwie echte, so, organische sind.
Genau. Und ja. Lustigerweise ist ja auch immer wieder, die dann da was kaufen und mit mir in Kontakt treten, die posten da nichts. Die kommentieren da auch nichts.
Nee, ich weiß. Das ist tatsächlich auch so ein Phänomen. Aber ich weiß halt noch, wie ich damals, ich habe ja, weiß ich nicht, also bei Facebook bin ich auch schon lange Follower von dir. Und ich habe damals, bin ich dir deshalb gefolgt, weil ich eben gesagt habe, ich sehe dort und ich bekomme dort Bilder von Autos in einer Qualität, in der es diese Art von Bildern nicht gegeben hat, als diese Autos neu waren.
Das ist richtig.
Weißt du, ich das meine? Also da bin ich ja immer, das ist ja heutzutage schon in der Recherche manchmal schwierig, deshalb bin ich froh, dass ich auch so eine große Prospektsammlung habe, weil zum Beispiel die Prospekte damals ja sehr aufwendig waren, beispielsweise von einem Mercedes, aber da kannst du dann halt Details erkennen, dann weißt du, wie eine Maserung vom Lenkrad ausgesehen hat, als er neu war und so, und dadurch, dass die Autos eben diese Qualität haben, konnte ich bei dir auf den Bildern in der guten Auflösung dann halt immer detailliert mich mit Zuständen auseinandersetzen. Das ist der große Unterschied dabei. Ja. Weil du kannst Zustände, aus meiner Sicht, das ist bei mir übrigens häufig so, ich werde häufig gefragt, Mensch, soll ich mir dieses Auto kaufen, soll ich mir das Auto kaufen? Als erstes sage ich immer, schick mir mal die Annonce von dem Auto, für das du dich interessierst. Und dann ist doch anhand der Annonce, erkennst du doch schon auf Bildern Fehler im Text und so weiter und so fort.
Da hat mich einer angeschrieben, ja, hier, ich habe eine Volvo Limousine zu verkaufen. Ein Freund meinte, ich soll euch mal fragen, ob das was wäre. Da habe ich mir auch nur die Bilder angeguckt. Also ich bin dann ruckzuck fertig gewesen mit dem Auto.
Ja.
Weil bestimmte Details einfach nicht gestimmt haben hinterher. Ne?
Ja, genau. Oder ich habe hier beispielsweise, den hatte ich dir oder hatte ich in die Gruppe geschickt. Ich weiß gar nicht, ob du den Text gelesen hast. Hier bei eBay Kleinanzeigen ist ein 1967er Mercedes-Benz 250 SE. Original, sehr guter Zustand. Und dann steht hier drin, warte, wo steht's? Wo steht's? Oder hat er das rausgenommen? Oh, ach, guck mal, jetzt hat er es rausgenommen. Das hat ihm wohl noch jemand anders geschrieben. Da stand nämlich schön drin, wunderbarer Vorkriegsklassiker. Wo ich dann denke, welchen Krieg meint er denn?
Den Vietnamkrieg.
Ja,
also. Nee, war auch früher. Ich habe keine Ahnung, was.
Ja,
ist immer, ein Vorkrieg ist grundsätzlich.
Ja, ja, also das.
Wenn du den Ukraine-Krieg zugrunde legst, ist auch die C-Klasse ein Vorkriegsauto da vorne.
Ja, so ist es. Genau so. Naja. Gut, bevor wir jetzt zu sehr abdriften, ich habe mein Quartett rausgesucht, das dürfte auch so ungefähr 30 Jahre alt sein, auch wenn du der Meinung bist, ein Ford Ka gab es erst ab Ende der 90er.
Auch Vorkrieg, ne?
Auch vor Krieg, genau.
Gab es eine Lufthansa Edition übrigens? Kannst du dich an die erinnern?
Ford Ka, ja, Lufthansa Jens, Edition. Den habe ich neulich lange beobachtet. Es war einer, aber
innen drin hat er die Sitze in diesem Leder oder mit den, genau wie so ein Lufthansa-Flieger innen drin.
Genau.
Mit den orangenen Kedern.
Mit gelben Kedern. Und die Farbe war so wie so ein Elefantenleder.
So sieht so billig aus.
So ganz hellgraues Leder. War tatsächlich neulich einer zu verkaufen mit einer moderaten Laufleistung. Ging auch lange nicht, kostete auch nicht viel, irgendwie 1400 oder so. Aber diese Ford Ka sind ja auch, also
Lufthansa-Edition.
Da nützt es nichts, wenn du eine gute Innenausstattung hast. Die Karosserie muss halt stimmen, ja, die Substanz. Du Lufthansa-Edition.
Boah, ich bin ein bisschen müde.
Warum denn? Warum bist du eigentlich immer müde?
Weiß ich auch nicht.
Such dir einen aus. Den er mir zurückgegeben hat, war ein Seat Ibiza SDI. Naja, den hätte ich auch zurückgegeben, glaube ich. So, kriege ich einen guten Tipp? Er hat einen auf den Lippen, ich sehe es an seinem Grinsen.
Steht in japanischer Ausführung, verspoilert immer oben vor meiner Tür.
Steht in japanischer Ausführung. Also, okay, also es ist ein Auto, das gibt es als japanisches Auto und es gibt es als anderes Auto. Okay, das ist ein Mazda 121, beziehungsweise in dem Fall ist ein Ford. Nein?
Hast du schon mal einen verspoilerten Mazda 121 gesehen, der hier oben auf der Straße steht?
Nee. Okay, also.
Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über das Auto da oben.
Ist das so ein hier so ein wie heißt der noch?
Der
Suzuki.
Suzuki Wagon Air.
Genau.
Verspoilert komplett.
Ja, in den Anfängen. Genau.
Der gehört zu einem farbigen, der ist total nett, ich grüße den immer. Und der freut sich, wenn ich ihn grüße.
Das darf man nicht sagen, farbig, das habe ich neulich auch mal.
Muss ich denn sagen?
Ich weiß nicht mehr, was man. Ich weiß das nicht mehr.
Gibt es überhaupt noch ein Wort, was man sagen darf? Hm? Dunkelhäutiger, keine Ahnung, was soll ich denn machen?
Ja.
Warum ist denn farbiger jetzt
schon? Ich habe keine Ahnung, Jens. Ich habe das auch nicht.
Ach, fick doch die Henne, ey.
Das darf man sagen.
Das darf man sagen, ey. Ist ja ganz ernsthaft.
Leute da draußen, bitte fick nicht die Henne.
Diese woke Scheiße, wo man sich um sich selbst dreht. Ich meine das auch doch nicht despektiert. Das ist ein total netter Mensch.
Ja, deshalb grüßt du ihn ja. Also.
Dreimal vier Mal unterhalten, habe ich auch gesagt, dass ich sein Auto cool finde.
Opel Agila.
Genau, ist richtig. Nebenbei hat er es geraten. Ja, ist doch. Was sagt man denn jetzt, wenn ich farbiger nicht sagen darf?
Zeig mal den Opel Agila. Oh ja. Boah, ja,
Alter. Was darf ich denn sagen? Maximal pigmentierter.
Nee, auch nicht. Google das doch mal.
Mensch anderer Hautfarbe.
Darf ich was ziehen?
Ach, so ein Scheiß, ey. Das geht mir alles auf den Sack. Meine Fresse.
Ja, so, Jens, also.
Aber der Wagon Air ist geil, vielleicht will er ihn irgendwann mal verkaufen. Ich glaube nur, wenn der Spoiler-Kit, ich wüsste gar nicht, wo es sowas gibt, als Ersatzteil. Mhm. Das sieht so cool aus, wenn er so Schürzen hat, diese so Mikrokleider, und dann mit diesem kleinen 12 Zoll möchte gern BBS-Felgen.
Der ist geil, der Wagen.
Ich weiß nicht, was der macht oder arbeitet, weil er hat immer um den Fahrersitz hängt immer offen so eine Warnweste.
Ja.
Eine rot-weiße.
Ja, der vielleicht vertraut er seinem Auto nicht so. Weißt du, das ist so.
Finde ich voll gut im Wagen.
Ja.
Die rot, ja, das hätte ich erst auch nicht sagen. Komm, vergiss.
Also, ich habe hier tatsächlich. Alter, das ist eine Variante, Jens. Oh Gott, ey. Stand hier übrigens auch schon vor der Tür. Also, die beiden Autos haben was gemeinsam.
Ja.
Auch genau diese Variante, wenn ich mich nicht irre. Fährt nur der Loser in amerikanischen Filmen.
Also ein US-Auto, ein Ami-Auto? Ein japanisches?
Mhm.
Fährt nur der Loser, ein Toyota Corolla oder was?
Mhm. Mhm. So ähnlich.
Ist ein Toyota?
Mhm.
Echt?
Mhm. Oh, diese Variante hier drauf, wenn du den gleich
Starlet?
Siehst. Nein.
Nee, gab's ja nicht, ich war zu klein. Ein Camry?
Nein.
Ist es eine Limousine?
Das hier ist eine Limousine, ja. Aber gar nicht so auf dem Zettel, dass es den so gab.
Toyota Limousine?
Ja.
Groß?
Jens.
Mittelgroß?
Mensch, welches Auto wird in jedem amerikanischen Film damals verarscht? Anfang der 2000er vor allem.
Ein Toyota doch nicht.
Doch.
Ja,
echt? Ja.
Weiß ich nicht.
Prius.
Ah.
Guck mal, das.
Zu Recht. Auch was.
Guck mal, Prius Limousine.
Ja, das ist hier diese zweite Serie oder so.
So ein Ding haben wir doch hier oben mal gesehen.
Du hast eine Scheißkarre.
Ja. Das ist nichts. Das ist mal gerade gar nichts.
Gut, aber hat Toyota einen Schritt nach vorne gebracht, technologisch.
Ja. Ja, was mich jetzt mal interessiert, gib mal her hier die Karten. Also das Quartett heißt ja Kleinwagen, ist auch irgendwie ein ganz seltenes Ding hier, King Cards. Guck mal, es gibt auch interessante Kleinwagen. Und gerade im Bericht heute mir angezeigt worden zum A2, das ist ja irgendwie so, der hat ja eine traurige Karriere hinter sich. Also als es ihn gab, war er nicht erfolgreich und als es ihn nicht mehr gab, also bis heute ist er halt gesucht, gefragt und auch ein richtig gutes Auto.
Stehen bei mir in der Nebenstraße stehen dann 3 Stück.
Boah, dann hier, guck mal, Citroën Saxo. Hat man auch nicht mehr auf dem Zettel, ne? Da gibt es doch diesen Aufkleber, ne? Kennst du das nicht?
Citroën Saxo?
Ja?
Nee.
Da gibt es so einen Aufkleber, den du über den Saxo-Schriftzug raufklebst und da steht, warum juckt mein? Kennst du das nicht? Hast du das noch nie gesehen? Das habe ich mir nicht ausgedacht.
Da finde ich jetzt farbiger gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Ja. Oh, dann hier Kleinwagen, BMW 3er Kompakt 320 Turbo Diesel.
Also, das ist alles gab, ne?
Ja, gut, das ist ja kein Kleinwagen, aber gut. Geiles Auto. Aber das hier, guck mal, wie sollte der mal so heißen? Warte, hieß die Studie so?
Nee, ich glaube, der heißt im Ausland irgendwo so.
Und zwar, wir gucken hier auf ein Bild von einem Fiat Dingo. Panda. Und der heißt hier auf der Karte, heißt der Fiat Gingo. Ja, für mich auch ein Future Classic. Ja, Wahnsinn. Ah, hier sind noch viel mehr. Guck mal hier.
Übrigens, Multipler, den Panda da aus den Baujahren, den finde ich geil als Alessi Edition.
Ach, das gibt's?
Ja. Die sind leuchtend orange oder leuchtend grün. Und die unteren Kunststoffteile sind so weiß und die Radkappen auch. Und haben ein spezielles Innenraumdesign. Ganz geil. Fiat Panda Alessi. Richtig, richtig cool.
Ey, hier sind richtig viele Autos bei, über die man wirklich bei Future Classics mal reden könnte.
Das fragt er mich.
Weil den Alessi als Sonder. Also, ich habe mich immer gefragt, ob es von dem Panda Sondermodelle eben gibt, die interessant sind, weil das Auto an sich ist ja auch eine ganz coole Variante, finde ich. Der sieht cool aus, finde ich. Ich mag den Panda 2, finde ich nicht doof.
Nein.
Also ist auch ein Future Classic Folge wert.
Selbstverständlich.
Auch wenn das, und ich kann euch das übrigens nur empfehlen. Also, Dacia Logan, ne? Ich finde das Auto natürlich, also mich begeistert die Kiste nicht, so. Aber die Podcast-Folge habe ich gut gelacht, als ich sie gehört habe, ehrlich gesagt.
Ey, ja gut, dann höre ich die nochmal.
Ja, das war die Shitbox-Folge, weißt du? Haben wir doch so eröffnet mit.
Ja.
Ja, Shitbox-Folge und wer hat sich das ausgedacht und so.
Ja.
Ja, ja deshalb, das vielleicht so als Tipp, also mir geht das zumindest so. Ich bin jemand gewesen, der früher, wie sagt man so schön, never charge a book by its cover. Und das gilt auch für Podcasts. Also nur weil der Dacia Logan drin steckt, heißt das nicht, dass der Podcast nicht sehr unterhaltsam sein kann.
Das ist richtig.
Siehste. Also. Macht's gut, startet gut in das neue Jahr und bleibt uns gewogen und mal gucken, was das alles noch so bringt.
Wir sind damit ins neue Jahr gestartet.
Wir sind dann drin, wir sind mittendrin.
Wir sind mittendrin, statt nur dabei. Tschüss.
Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.